SWR 2 Forum.
Das SWR 2 Forum heute zum Thema Branson, Bezos, Musk und Co., das Milliardengeschäft mit dem Weltraum. Am Mikrofon ist Gregor Papsch. Gestern war es soweit. Der britische Unternehmer und Milliardär Richard Branson ist abgehoben, buchstäblich vom US-Bundesstaat New Mexico aus, mit eigener Rakete Richtung All. 90 Minuten später war er auch schon wieder zurück auf der Erde, aber sein Ausflug setzt Zeichen. Schon nächstes Jahr will Branson solche Flüge kommerziell für Touristen anbieten. Angeblich stehen die Leute Schlange. Branson ist nicht der Einzige, den es ins All zieht. Nächste Woche will Amazon-Gründer Jeff Bezos es ihm nachtun und auch Tesla-Chef Elon Musk will ab 2022 regelmäßig Touristen in den Weltraum bringen. Was aussieht wie die Erfüllung von Kindheitsträumen, ist natürlich knallhartes Geschäft. Der Weltraum lockt als gigantischer Wirtschaftsraum der Zukunft und voilà, der Wettbewerb. Er ist eröffnet. Wohin führt der neue Ehrgeiz im All? Darüber reden wir in diesem SWR2-Forum. Mit dabei ist Reinhold Ewald, einer von 11 Astronauten, die Deutschland bisher in den Weltraum geschickt hat. 1997 hat er 18 Tage auf der Weltraumstation Mir verbracht. Heute ist er Professor am Institut für Raumfahrtsysteme der Uni Stuttgart. Ich begrüße Claudia Kessler, Diplom-Ingenieurin für Luft- und Raumfahrttechnik, und sie ist Leiterin der kommerziellen, der privaten Initiative Die Astronautin, von der sie uns erzählen wird. Und bei uns ist Uwe Gradwohl, SWR-Wissenschaftsredakteur und unser Mann für sozusagen alles oberhalb von ungefähr 80 Kilometern über dem Meeresspiegel. Dort irgendwo beginnt der Weltraum. Herr Gradwohl, Richard Branson ist tatsächlich geflogen und vor allem heil wieder gelandet. Hätten Sie das für möglich gehalten?
Ja, ich habe es gehofft, dass er... Also ich habe es gehofft, dass er gut wieder runterkommt, aber sein Verfahren ins All zu fliegen ist natürlich nicht ohne Risiko. Aber ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass all die Dinge in den letzten Zeiten der Raumfahrt gut funktioniert haben, dass diese Serie sich fortsetzt. Von daher war ich nicht allzu überrascht, aber dann doch auch froh, als er wieder gelandet ist.
So, und ein bemannter Flug mit eigener Rakete und dann gleich mit dem Chef selbst an Bord. Besser kann man für sein Unternehmen nicht werben, oder?
Es war eine Werbeveranstaltung auf jeden Fall. Als wenn man sich das angeguckt hat, dann war das schon eine Veranstaltung, die manchmal ja schon so eine große Huldigung war an Sir Richard Branson und seine Unternehmungen in den letzten Jahren in Sachen Raumfahrt. Das muss man nicht unbedingt gut finden. Es war ziemlich viel PR dran.
Mhm. Frau Kessler, wie sicher waren Sie sich, dass Branson dieser Ausflug gelingt?
Ja, also ich habe auch wirklich gehofft, dass es gut geht. Er hat ja lange drauf gewartet. Seit 17 Jahren verkauft er Tickets für diese Flüge und seit 17 Jahren verkündet er, dass er nächstes Jahr fliegen wird. Also ich war sehr erleichtert, dass alles gut gegangen ist. Es ist ja wirklich ein komplexes System, was er da hat, und ich denke, da muss man schon sehr viel testen, damit es wirklich alles funktioniert.
Ich sage ganz kurz, in welcher Eigenschaft Sie hier sitzen heute, Frau Kessler. Die Astronautin heißt die Raumfahrtinitiative, die Sie gegründet haben. Und eins haben Sie ja mit Richard Branson gemeinsam. Sie sind ein kommerzielles Projekt, finanzieren sich rein privat. Sagen Sie ganz kurz, wir reden nachher ausführlich, die Astronautin, was ist das Ziel?
Ja, das Ziel der Astronautin ist, Sie haben es ja vorhin schon gesagt, 11 deutsche Männer waren im All, jetzt endlich die erste deutsche Frau ins All zu bringen.
Und wann hebt sie ab?
Ja, wir hoffen nächstes Jahr. Wir haben auf jeden Fall eine Option bei Axiom gesichert für 10 Tage zur internationalen Raumstation mit SpaceX. Allerdings ist es uns bisher nicht gelungen, die Regierung davon zu überzeugen, nach 11 deutschen Männern auch für die Frau das Flugticket zu zahlen, sodass wir da weiter dran arbeiten werden.
Also das ist eine Initiative, damit wir das als Laien auch verstehen, unabhängig von der staatlichen europäischen Raumfahrt, in dem Fall der ESA. Gibt es sowas oft in Deutschland?
Das gab es europaweit noch gar nicht in der Form. Und es gründete sich darauf, dass ich eigentlich nachdem Alexander Gerst das erste Mal geflogen ist, angefangen habe, mit den Raumfahrtagenturen zu sprechen und zu sagen, Mensch, das war so eine tolle Wirkung auch für die Öffentlichkeit, auch als Vorbild für Kinder, für Jungs, dass wir jetzt danach endlich die erste deutsche Frau ins All fliegen sollten. Und mir wurde damals gesagt, dass es in Deutschland keine Frau gibt, die dafür geeignet ist. Und man deswegen nichts tun könnte. Und da ich nicht gerne nichts tue, habe ich das selbst in die Hand genommen und die Privatinitiative gegründet. 2 Astronautinnen aus über 400 Bewerberinnen ausgewählt und dann das Training privat organisiert und finanziert.
Also Pionierin in Sachen kommerzieller Raumfahrt in Deutschland. Herr Ewald, als Astronaut, der selbst ins All geflogen ist, fiebert man vielleicht noch mal anders mit, wenn ein Geschäftsmann in den Raumanzug steigt? Oder können Sie darüber nur milde lächeln? Was ging in Ihnen vorgestern?
Also milde Lächeln wäre respektlos. Nein, das ist schon ein, auf die Idee zu kommen, das auch durch die Jahre hindurch zu verwirklichen, das ist schon eine Leistung. Aber ich weiß natürlich, flashy Design und all das Buhai drumherum von dem Kern zu trennen. Der Kern ist, dass er ein Raumfahrzeug, auch unter großen Opfern, denn da sind ja Menschen auch umgekommen in der Testphase, qualifiziert hat, sodass jetzt der große Moment kommt, wo es dann auch mit, ja, ich sag mal, unschuldigen Passagieren vorgezeigt werden kann.
Sie sind so lange im Geschäft, Herr Ewald, der Weltraum scheint für den Menschen immer näher zu rücken, erreichbarer zu werden. Ist das so eine Art Quantensprung in der Eroberung des Alls, den wir gerade erleben?
Nicht mit dem gestrigen Tag, aber mit der ganzen Entwicklung. Also ein Kollege von mir, Michael Lopez Alegria, der sich jetzt auch in der Firma Axiom um solche Raumflüge kümmert, sagt, spricht von der Demokratisierung des Weltraums. Und ehrlich gesagt, für all die Botschaften, die man aus der Orbitalhöhe, aber auch aus der Höhe von 100 Kilometern oder 80 Kilometern, die Brenzen gestern erreicht hat, über die Erde und über den Zustand der Erde sagen kann, ist das recht willkommen, dass da mehr Menschen diesen Eindruck auch live erleben.
Aha. So, bevor wir jetzt gleich starten mit der Diskussion, will ich mal kurz noch in die Runde fragen. Frau Kessler, wenn Richard Branson gestern gesagt hätte, Mensch, Frau Kessler, fliegen Sie doch mit, wären Sie eingestiegen?
Sofort.
Herr Ewald?
Ich müsste meine Frau fragen, ob sie mitkommen möchte. Die ist nicht so kinetisch gut unterwegs, aber nach einem Rundgang um dieses Flugzeug und Einblick in die Sicherheitsmaßnahmen wäre ich wahrscheinlich mitgeflogen.
So, und Herr Grad wohl?
Nein, wäre jetzt nicht so mein Ding gewesen, aus zwei Gründen. Zum einen die Sicherheit dieses Systems, da hätte ich also doch ein bisschen andere Möglichkeiten unter meinem Sitz, als jetzt eben nur dieses Raumflugzeug, das es ja darstellt. Also wenn man da eine Kapsel hat, die sich eben zur Not von der Rakete wieder trennen kann, wenn es schief geht und sich auch vom Startplatz entfernen kann oder von einer brennenden Antriebsmaschine sich lostrennen kann, dann finde ich das wesentlich sicherer. Das ist das eine. Und zum anderen wären wir diese kurze Zeit der Schwerelosigkeit. Ich glaube, das wird vielleicht doch nicht reichen, in den Rausch da oben zu kommen. Und dann hat man da 3 Minuten Schwerelosigkeit und hätte es gerne noch länger. Und dann ist es schon wieder vorbei. Okay. Also wenn ins All, dann richtig.
Also 3 Minuten, das ist ja wirklich echt wenig. Und der ganze Trip hat nicht mal 2 Stunden gedauert. Jetzt mal für den Laien erklärt. Ja, wen soll ich fragen? Herr Gradwohl vielleicht. Was war das dann gestern für ein Event? Also ein Milliardär fliegt in selbstgebauter Rakete Richtung Weltraum ab Höhenkilometer 14 mit abgekoppelter Rakete und mit dreifacher Schallgeschwindigkeit. Klingt so ein bisschen nach Dagobert Duck. Man hat so diese Bilder aus den Comics so vor Augen. Aber es war schon ein professionelles Ding gestern, oder?
Ja, klar. Man ist natürlich immer in der Versuchung, das so ein bisschen zu verniedlichen oder ein bisschen drüber zu lächeln. Aber dahinter steckt natürlich schon eine technische Leistung. Und da wurde ja über 17 Jahre dran entwickelt. Seit dem Flug von Spaceship One, dem Vorgängermodell, hat man dann dieses größere Raumflugzeug entwickelt. Das ist natürlich schon eine Riesenleistung, muss man Respekt davor haben. Es ist halt immer die Frage, was will man damit dann tatsächlich auslösen? Richard Branson möchte eine bestimmte Form des Tourismus betreiben. Ich finde, Weltalltourismus ist ein bisschen hochgegriffen für das, was er tut, weil man eben nur in diese knapp über 80 Kilometer Höhe mal hüpft und dann wieder runterfällt. Aber es ist ein Event-Tourismus, der durchaus sein Publikum finden kann, meine ich. Und das ist gestern passiert, dass er vorgestellt hat, was er kann und wie er das tut. Und ich hoffe einfach, dass das mal ins Laufen kommt für ihn. Ich wünsche ihm da nichts Böses, aber ich hoffe, dass es auch alles lange gut funktioniert. Denn ich meine, wenn da mal was schief geht, dann färbt das auf alle anderen ab und dann steht auch die aufkeimende Weltraumtourismusbranche ganz anders in der Diskussion, als es jetzt vielleicht der Fall ist.
Ich habe da immer so ein ethisches Problem. Wenn jemand natürlich Ressourcen braucht, nur um auf der nächsten Party besonders spannend davon zu erzählen, was für ein Urlaubserlebnis Weltraum er oder sie denn gehabt hat, dann ist das natürlich eine Frage, sind die Ressourcen richtig verwendet? Ich habe es ja schon angedeutet, ich würde einen solchen Weltraumflug auch immer mit einer über das Bungee-Spring-Erlebnis hinausgehenden Botschaft verbinden wollen. Ich hoffe, dass das auch so von Branson et al. Verstanden wird.
Also Weltraumtourismus war jetzt das Wort der Stunde gestern. Da war natürlich auch wahnsinnig viel PR im Spiel. Frau Kessler, die Frage ist ja, was treibt die Herren an? Also Jeff Bezos will am 20. Juli, also in ein paar Tagen, Richtung All aufbrechen. Elon Musk dann nächstes Jahr, glaube ich, und andere ja auch. Ist das jetzt nur ein Hobby einiger Superreichen oder geht's auch wirklich um einen wertvollen Beitrag zur bemannten Raumfahrt?
Also Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass es schon eher in die Richtung, was Sie vorhin meinten, auch ein Quantensprung in der Raumfahrt ist. Denn es ist die Öffnung der Raumfahrt für die Allgemeinheit. Leider können sich es im Augenblick nur sehr, sehr reiche Menschen leisten. Aber Richard Branson hat gestern schon angedeutet, dass er das Ziel hat, die Tickets auf 40.000 Euro oder Dollar runterzubringen im Preis. Das wird in den nächsten 10 Jahren in die Richtung gehen. Und dann geht es darum, wirklich mehr Menschen ins All zu bringen, mehr Menschen von diesem Blick außen auf die Erde sehen zu lassen und dieses Verständnis für die Erde dann einfach auch neu zu prägen, für die Atmosphäre, für die Zartheit unserer Erde und auch für das Zusammenleben der Menschen auf der Erde. Einfach dieses Verständnis, dass wir nur einen Planeten haben und dass wir Teil des Universums sind mit diesem Planeten.
Frau Kessler, ich meine, diese Bilder, die haben wir doch eigentlich schon lange. Also seit den Apollo-Missionen, seit den ersten Fotos von der Erde, wie sie da zerbrechlich im All schwebt, hat sich ja dieses Bewusstsein schon entwickelt. Also ich weiß nicht, ob man jetzt durch den aufkeimenden Weltraumtourismus da nochmal so viel bewegen kann, weil der eigentliche Impuls, der wurde ja schon vor Jahrzehnten gesetzt und der wirkt ja Gott sei Dank bis heute hinein in die Politik. Wir hätten wahrscheinlich keine Umweltbewegung in der Form gehabt, wenn es nicht diese Bilder auch geben würde, die zu Ikonen der Umweltbewegung geworden sind. Dann haben sich entsprechend politische Parteien gegründet und Menschen konnten sich in diesen Parteien für Belange organisieren und aussprechen, die bis dahin vielleicht nicht so als wichtig empfunden wurden. Und so hat sich da ziemlich viel bewegt in der Gesellschaft. Ich glaube nicht, dass ein paar Leute, die jetzt unter der Aufwendung von ziemlich vielen Ressourcen, wie auch Herr Ewald zu Recht sagt, dass die da nochmal so einen neuen Schub bringen würden für dieses Denken.
Ja, aber wissen Sie, die Bilder sind entstanden aus dem Kalten Krieg. Die sind entstanden aus einem Wettlauf, der eine ganz andere politische Dimension hatte. Da ging es auch nicht darum, jetzt die friedliche Nutzung des Weltraums und die Rettung unserer Atmosphäre, unserer Umwelt voranzubringen, sondern da ging es darum, zu beweisen, welches Land stärker ist. Und ich finde das mit der Demokratisierung des Weltraums schon wirklich einen ganz guten Ausdruck. Denn interessant wird es ja erst, wenn wir nicht nur trainierte Astronauten, sondern Künstler und Musiker und Journalisten wie Sie und Menschen, die eine ganz andere Botschaft in die Öffentlichkeit bringen können, ins All fliegen werden. Und natürlich auch Politiker.
Ja, interessanterweise steht übrigens genau dieser Aspekt im Vordergrund der Association of Space Explorers, der ich auch angehöre. Die Association of Space Explorers ist 1985 gegründet worden, als der besagte Kalte Krieg wirklich Ost und West noch teilte, durch russische Kosmonauten, amerikanische Astronauten und auch viele Europäer waren dabei, unter anderem der leider inzwischen ja verstorbene Pionier der deutschen Raumfahrt, Sigmund Jähn. Und da geht es um diese Botschaft, diesen Blick zurück auf die Erde. Wir wissen, wir Astronauten, Astronautinnen, wir wissen, dass wir privilegiert sind, weil eine Menge Treibstoff und eine Menge Aufwand und eine Menge auch technischen Könnens von vielen Menschen aufgewendet wurde, um uns da hochzubringen. Und diese Botschaft weiterzugeben, Alexander Gerst hat das ja in seinen beiden Flügen ganz verstärkt gemacht, unter anderem mit der Botschaft an die Enkel, dass man aus dem All eben tatsächlich den Eindruck hat, wir müssen was tun, um unseren Planeten ordentlich zu übergeben an die nächste Generation. Dieser Eindruck verbindet diese mehr als 400 Astronauten, Astronautinnen, die sich in dieser Association zusammengeschlossen haben. Mhm. Also nicht technischer Austausch oder wir waren da oben, sondern wirklich dieser eher emotionale Aspekt.
Also inwieweit da wie viel Idealismus dabei ist, das können wir noch diskutieren, auch mögliche ethische Gesichtspunkte. Aber ich glaube, wir sollten vielleicht doch mal einen Schritt zurückgehen nochmal und nach den technischen Möglichkeiten überhaupt fragen. Also jetzt hieß es ja seit gestern, solche Flüge könnten oder werden definitiv in Zukunft häufiger werden, vielleicht irgendwann Routine. Virgin Galactic, also das Unternehmen von Richard Branson, wird zum Taxidienst ins All. Das wollen ja die anderen beiden auch, Elon Musk und Jeff Bezos. Es gibt angeblich schon 600 Reservierungen. Ab 2022 kommerziell Flüge, suborbitale Flüge für Touristen ins All. Was hat sich denn in den letzten 20 Jahren, sagen wir mal, in Sachen Machbarkeit, technische Machbarkeit getan, Herr Gradwohl?
Enorm viel. Und das ist nicht zuletzt natürlich auch den privat engagierten Raumfahrtunternehmern zu verdanken. Paradebeispiel, glaube ich, ist einfach die Tatsache, dass man Raketenstufen, Erststufen im Moment zumindest wiederverwenden kann. Das sind ja, Jeff Bezos hat es als erster geschafft, eine Raketenstufe 2015 wieder zu landen. Dass wer das noch nicht gesehen hat, der möge sich das mal angucken, das sieht schon sehr Science-Fiction-mäßig aus, wenn dann eben so ein Stück Rakete aus dem All zurückfällt und das Triebwerk wieder zündet und sich dieses dieses lange Bauteil von selbst wieder auf die Erdoberfläche stellt und dann quasi dasteht, um direkt wieder gestartet zu werden. Und so schaut es dann aus. Also es sieht schon sehr science-fictionhaft aus, ist ein tolles Bild. Und das hat natürlich auch die Startkosten für Raketen, die bis dahin Wegwerfraketen waren, deutlich reduziert. Und dadurch wird einfach auch mehr möglich, zumindest in der nahen Erdumlaufbahn. Also das hat, glaube ich, schon eine Revolution ausgelöst. Und da hat man auch auf Seiten von SpaceX dafür gesorgt, dass jetzt auch große Raumfahrtagenturen wie die NASA oder die ESA drüber nachdenken, solche Gerätschaften noch selbst auch bauen zu wollen, wie die ESA beispielsweise, die sich jetzt sicherlich da auch Gedanken machen muss. Und es wird eben auch für diese Raumfahrtagenturen plötzlich möglich, sich einfach Leistungen auf dem freien Markt einzukaufen, die sie vorher selbst mühsam entwickeln mussten. Also da hat sich einiges getan und ich glaube, man merkt das so seit 5, 6 Jahren, dass wir plötzlich in einer anderen Phase des Raumfahrtbusiness sind. Also da hat sich wirklich sehr viel geändert.
Nehmen Sie das auch so wahr, Frau Kessler? Also ja. Vielleicht noch ein Beispiel. Nächstes Jahr will das Unternehmen, kam ja schon zur Sprache, Axiom Space gemeinsam mit SpaceX und NASA 4 Touristen zur ISS bringen. Kostenpunkte pro Person, glaube ich, um die 50 oder mehr Millionen Dollar pro Ticket. Frau Kessler, dieser Markt Weltraumtourismus, wie konkret wird das jetzt?
Ja, also ich warte ja seit 30 Jahren darauf, dass das endlich konkret wird und dass es damit endlich losgeht. Und ich finde das ganz toll, dass es jetzt endlich startet und dass wir das jetzt erleben dürfen. Und gerade weil Sie die Axiom-Mission sagten, die werden auch durchaus Wissenschaft auf der Raumstation durchführen. Und die NASA hat ja schon vor 2 Jahren erklärt, dass sie die Raumstation sehr viel mehr für kommerzielle Aktivitäten, auch kommerzielle Forschung der Industrie öffnen will, um einfach den Low Earth Orbit jetzt zu kommerzialisieren und sich mit der Wissenschaft und mit der Forschung auf den Mond, den Mars und das weitere Sonnensystem zu konzentrieren. Und ich finde, das ist ein ganz normaler Vorgang, wenn was von staatlichen Agenturen sozusagen die Infrastruktur bereitgestellt wird, wie auf der Erde die Straßen oder im All die Raumstation und vielleicht auch ein Teil der Startkosten, die Nutzung dann aber privat funktioniert, erfolgt und natürlich dafür auch gezahlt wird. Denn die zahlen ja durchaus auch an die NASA. Also es ist nicht so, dass die Teilnehmer dann nur an Axiom zahlen, sondern die NASA hat eine Preisliste erstellt, was Luft, Wasser, ja, Nahrung und Ressourcen auf der ISS kosten und das wird auch an die NASA erstattet.
Da gibt es so richtige Tagespauschalen, nicht wahr? Das ist ja schon relativ konkret alles ausgearbeitet. Ich glaube, ein Menü auf der ISS kostet, ich weiß es gerade nicht, Sie wissen es vielleicht besser.
Sicher mehrere Frühstück tausend.
Was sagen Sie, Herr Ewald?
Vollpension oder Halbpension?
Ich möchte ungern als Spaßbremse hier wirken, aber ein paar Sachen noch zu dem, auch was Herr Gradwohl sagte. Also zum einen das Wiederlanden von Raketenstufen. Jahrelang haben wir in den Raumfahrtseminaren dieser Welt durchgerechnet, dass es sich nicht lohnt, das zu tun. Jedenfalls nicht für die paar Tanks und die billigen Triebwerke, die da dran sind. Man verliert einfach viel zu viel an Nutzlast. Aber was wir unterschätzt haben, vielleicht als nüchtern Denkende, ist dieser flashy Aspekt, diese Science-Fiction-Aura, die eine wiederlandende Raketenstufe mit aufwirbelndem Staub und Ähnliches bedeutet. Und das hat Elon Musk natürlich hervorragend inszeniert und hat sich auch durch Rückschläge nicht beirren lassen. Da ist er im Vorteil, weil bei einer Agentur wie NASA, aber auch bei der ESA natürlich die Öffentlichkeit sofort einsetzt, wenn da Rückschläge sind. Ich erinnere mich noch an diese missglückte Landung des Beagle 2 auf dem Mars. Das war ein Spaßobjekt, ehrlich gesagt. Das hatte keinerlei wissenschaftliche Zwecke. Zerschellte auf dem Mars zusammen mit einer sehr respektablen ESA-Mission und alle Fragen gingen nur in Richtung, wie konnte das passieren? Also da muss man als Agentur ganz anders vorsichtig sein als ein Privatmensch. Was die Flüge zur internationalen Raumstation angeht, da ist tatsächlich erstens ein Profi an Bord, besagter Michael Lopez Alegria. Zweitens werden diese Teilnehmer ein Mindestmaß an Sicherheitstraining, Sprachtraining, überhaupt erfahren der Raumfahrt absolvieren müssen, bevor sie da durch die Tür schweben dürfen. Das ist nun mal so. Denn das ist eine Rieseninvestition und ich habe genug auch im Bodenkontrollzentrum Flüge mitgemacht, wo mitgebrachte Touristen überhaupt nicht Herr der Lage waren. Erstens, weil sie sprachlich nicht auskannten etc. und man das nachgebessert hat, dass da ein Minimum an Training angehen kann. Was die bei einem raumstationsunabhängigen Flug machen, 4 Tage in 10 Kubikmetern, das ist ihre Sache. Da gebe ich recht, dass das natürlich ein nur dem Tourismus gewidmeter Flug ist. Aber wenn es zur Raumstation geht, da bin ich doch sehr eigen.
Also, Frau Kessler, da kommen Sie jetzt auch ins Spiel mit Ihrer Initiative, die Astronautin. Sie wollen jetzt zwar keine Touristen ins All schicken, aber Sie sind ja doch wie Bezos und Musk kommerziell unterwegs, um Ihre Mission umzusetzen. Sie arbeiten, so habe ich Sie vorhin verstanden, auch ja schon mit US-Unternehmen wie Axiom zusammen. Sie wollen die erste deutsche Frau in den Weltraum fliegen. Wie wollen Sie das denn machen?
Ja, also wir sind ja schon sehr weit gekommen. Wir haben 2016, wie gesagt, die Initiative begonnen mit der Stellenausschreibung. Wir suchen die erste deutsche Astronautin. Wir konnten damals schon das Deutsche Forschungszentrum für Luft- und Raumfahrt, das DLR, dafür gewinnen, die Auswahl auch mit uns zusammen zu machen und die psychologische und medizinische Auswahl genauso zu machen wie auch für die Europäische Raumfahrtagentur. Einfach weil da ein großes wissenschaftliches Interesse an den Daten war, denn die haben auch noch nie 90 Frauen, die dann damals psychologisch getestet wurden, so durch den Testlauf laufen lassen und konnten dann natürlich wichtige Daten draus gewinnen. Nach einem Jahr haben wir unter der Leitung von Professor Ulrich Walter als Auswahlskommissionsleiter dann zwei Astronautinnen ausgewählt. Dr. Insa Thiele Eich, eine Meteorologin aus Köln und aus Bonn, und Dr. Susanna Randall, eine Astrophysikerin aus München. Und seitdem haben wir schrittweise das Training für die beiden organisiert, haben über Spenden, über kleinere Sponsoring-Einnahmen und viele Vortragsveranstaltungen und eigene Leistungen, In-Kind-Leistungen von Partnern, das gesamte Basistraining aufgestellt und durchgeführt für die beiden. Wir haben einen ehemaligen Astronautentrainer der ESA mit an Bord, der inzwischen im Ruhestand ist, den Dr. Peter Eichler, der das ganze Training mit uns zusammen entwickelt und auch durchgeführt hat. Airbus hat uns immer wieder dabei unterstützt, aber auch die Bundeswehr zum Beispiel, wo wir in die Zentrifuge durften und in die Unterdruckkammer. Die beiden haben Parabelflüge absolviert in Sternenstädtchen und in Bordeaux. Die haben ein Tauchtraining absolviert, wo sie eine Unterwasser-Mondmission durchgespielt haben bei COMEX in Marseille.
Und ich vermute, und so Sie könnten jetzt wahrscheinlich minutenlang weitersprechen. Man kriegt einen Eindruck, wie bei Ihnen gearbeitet wird. Die Frage ist ja trotzdem, warum ausschließlich privat finanziert? Also wollten Sie die Europäische Raumfahrtbehörde beispielsweise nicht im Boot oder wollten die nicht? Gucken die eher skeptisch auf Ihr Projekt?
Ja, wir waren da sehr offen der ESA gegenüber. Wir haben eigentlich erwartet, gerade weil es auch so eine riesige Vorbildfunktion, so eine riesige PR-Funktion, aber auch sehr viel medizinische Gründe gibt, eine erste deutsche Frau ins All zu fliegen, dass sowohl das DLR als auch die ESA da sehr viel früher sich daran beteiligen würden. Wir haben der ESA immer wieder angeboten, auch eine Public-Private-Partnership zu machen, Astronautenzeit zur Verfügung zu stellen, da irgendwo eine Kooperation einzugehen, aber das ist bisher leider nicht gelungen.
Herr Gradwohl, kommerzielle Raumfahrt, sind wir da in Europa, zumal in Deutschland, noch ganz am Anfang? Wird das stärker?
Darf ich kurz auf die deutsche Frau im All noch eingehen? Es gibt gute medizinische Gründe, Frauen ins All zu schicken und zu erforschen, ob es denen da anders geht als den Männern und was man da speziell beachten muss. Aber ich bin an der Stelle ein alter Europäer. Und Frau Kessler, ich sehe es noch nicht so ganz, weshalb unbedingt eine deutsche Frau ins All müsste. Wir haben die ESA und die sucht regelmäßig neue Astronautinnen und Astronauten. Ein Verfahren ist jetzt gerade abgeschlossen worden. Nicht abgeschlossen, sondern man konnte seine Bewerbungen einschicken. Die Frist ist jetzt durch. Da sind, glaube ich, dieses Mal erfreulicherweise ein Viertel Frauen drunter, anstatt wie es vorher war, irgendwie nur ein Achtel oder so. Also der Frauenanteil steigt. Und ich gönne es genauso auch einer Litauerin oder einer Portugiesin, für das Europäische Astronautenkorps ins All zu fliegen. Also grundsätzlich Frauen mehr in der Raumfahrt ist eine tolle Geschichte. Aber ich verstehe nicht so wirklich die Konzentration auf diese erste deutsche Frau, die da unbedingt ins All muss. Und über dieses lange Plädoyer habe ich jetzt Ihre Frage vergessen, Herr Papsch.
Nein, im Grunde genommen war das die Frage genau danach, nach der kommerziellen Raumfahrt und der Zukunft. Weil, soweit ich das als Laie überblicke, die ja noch in Europa, zumal in Deutschland, ganz am Anfang ist. Ich gebe die Frage aber auch gern an Herrn Ewald weiter.
Da ist es sicherlich der doch noch immer leider ausgeprägte nationale Effekt. Also wenn Sie mit Samantha Cristoforetti zum Beispiel sprechen, würden Sie nicht merken, dass die nicht in Deutschland aufgewachsen und zur Universität etc. gegangen ist, wie sie es getan hat. Die ist perfekt im Deutschen. Und trotzdem hat das deutsche Publikum sie nicht adoptiert und hat sie während ihres sehr langen Fluges ja an Bord der Raumstation auch jetzt nicht ins Herz geschlossen. Also da sind wir eigentlich noch nicht so weit. Das ist wie beim Elfmeterschießen. Da gibt's nur die eine Partei oder die andere. Da kann man nicht neutral drauf schauen. und sagen, möge der Beste gewinnen. Mhm. Aber letztlich ist die Tendenz natürlich tatsächlich dazu da, gerade auch in der ESA, nicht diejenigen, die das Geld einlegen, am privilegiertesten ins All zu bringen, sondern da auch die europäische Industrie und die europäische Wissenschaftsgemeinschaft entsprechend zu repräsentieren.
Sie hören das SWR2-Forum, Branson, Bezos, Musk und Co., das Milliardengeschäft mit dem Weltraum, mit dem Astronauten Reinhold Ewald, mit Claudia Kessler von der Stiftung Die Astronautin und mit dem SWR2-Wissenschaftsredakteur Uwe Gradwohl. Wir haben über mehr oder weniger idealistische Milliardäre gesprochen. Es passiert in Sachen Raumfahrt viel mehr als das, was wir gestern im Bundesstaat New Mexico gesehen haben. Einiges ist ja auch schon angesprochen worden. Ich will mal ein bisschen noch weiter spinnen. Die USA haben vor einiger Zeit mit Artemis ein neues Raumfahrtprogramm aufgelegt. 2024, ehrgeiziges Ziel vom ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, sollen wieder Amerikaner auf dem Mond stehen, übrigens auch eine Frau. Eine ständige Raumstation im Mondorbit ist in Planung. Ganz privat finanziert werden soll angeblich ein Weltraumhotel im Orbit zwischen Erde und Mond irgendwo, das schon 2023 gebaut werden soll. Elon Musk will mit seinem SpaceX-Unternehmen Touristen zur ISS fliegen. Tom Cruise und auch eine russische Schauspielerin planen dort sogar zu drehen. Und natürlich die Frage aller Fragen, wann endlich geht's zum Mars? Herr Gradwohl, es ist viel in Bewegung, aber was ist realistisch, was ist Quatsch?
Also kümmere mich vor allem im Moment um das NASA-Mondprogramm. Das halte ich für doch recht realistisch, vielleicht nicht 2024 mit der ersten astronautischen Landung, dann wieder auf der Mondoberfläche mit einem dann geschlechtergemischten Team, sondern ich glaube, das rutscht noch ein bisschen weiter nach hinten, vielleicht 2026, 2027, aber ein bisschen Druck ist da jetzt schon dahinter, weil man sieht, dass eben auch die Chinesen ganz gute Fortschritte machen in der Raumfahrt. Alles, was so mit Weltraumhotels und mit dem Tourismus zu tun hat, da bin ich eben sehr skeptisch. Ich schaue mir das interessiert an, aber jetzt ein Weltraumhotel, das irgendwo zwischen Mond und Erde auf einer interessanten Umlaufbahn schwebt, halte ich dann doch für noch weit hinausreichende Science-Fiction, weil Hotel bedingt auch immer eine entsprechende Versorgung. Es ist ja nicht nur, dass man da irgendwo in so einer Kapsel dann da oder in einer kleinen Station sich aufhalten müsste. Da muss eine Versorgung sichergestellt sein. Da müssen Hin- und Rückflüge sichergestellt sein und vor allem auch sicher sein. Und sicher bedeutet in der Regel, das mehrfach zu erproben, die Systeme durchzutesten. Das ist ein sehr zeitlich aufwendiger Akt und auch ein finanziell sehr aufwendiges Unterfangen. Und deshalb glaube ich an solche Dinge eher weniger. Also das ist die Spannbreite. Hotel, nein, das ist eher ein bisschen gesponnen. Aber die Landung auf dem Mond, ich glaube, das kommt tatsächlich, weil einfach die Technik da ist, weil ein politischer Wille im Moment da ist und weil anscheinend auch die Gelder dafür bereitgestellt werden.
Und es ist ja nicht nur die NASA oder die ESA, Herr Ewald, da sind ja auch noch andere Player im Spiel. Der Wettlauf ist international, oder?
Das tut ja gut. Ich meine, dass die Chinesen jetzt auf dieselben Ideen kommen wie die Russen, die Amerikaner und dann durften wir Europäer ja auch mitmachen später, nämlich die bemannte Raumfahrt auch als Ausweis von Exzellenz, Ausweis von Can-Do dann voranzutreiben, das bestätigt ja unser Engagement in genau dieser Sparte, auch wenn es immer wieder natürlich gegenüber den nützlichen Raumfahrtunternehmungen wie Navigation, Wetterbeobachtung etc. in Zweifel gezogen wird. Also da ist eine Art Explorationsgewinn da, der in die Tat umgesetzt wird. Und so betrachte ich das auch. Ich halte es für nicht tragend, wenn der gewesene Präsident dann sagt, ich möchte mit Mondfahrerinnen telefonieren, deshalb bringt mir die Leute bitte bis 2024, das ist das Ende meiner zweiten Amtszeit, auf den Mond. Mhm. Das ist kein tragendes Element eines solchen Programms, aber der Wille, die Erkenntnis voranzutreiben, auf dem Mond sich zu etablieren nachhaltig und da auch zu lernen, wie man dann später gefahrlos und sicher zum Mars kommt, das ist momentan, glaube ich, allgemein anerkannt.
Ich bin da durchaus euphorisch. Wie gesagt, ich warte seit Jahren darauf, dass es soweit ist. Ich war schon in den 90ern, Ende der 90er mal bei Airbus zuständig für die kommerzielle Nutzung der internationalen Raumstation und das dauerte dann nochmal 20 Jahre, bis wir da sind, wo wir heute sind. Und soweit ich weiß, hat Axiom schon von der NASA einen Slot bekommen auf der internationalen Raumstation, um ein kommerzielles Modul anzudocken. Und das wird dann auch der erste Schritt sein in Richtung des Weltraumhotels, das ja auch im LEO, also im Low Earth Orbit, dann erstmal aufgebaut werden soll. Und die Raumstation, das wissen wir ja auch, ist weit mehr als 20 Jahre alt und wird nicht für immer weiterhin so funktionsfähig zur Forschung und auch für Touristen zur Verfügung stehen. Das heißt, der nächste Schritt wird sicher sein, dass sich kommerzielle Anlagen, kommerzielle Raumstationen im Low Earth Orbit befinden werden, die dann sowohl wissenschaftlich von den Staaten genutzt werden, aber vielleicht nur in Form einer Nutzungsgebühr und eben auch kommerziell für alle möglichen Zwecke eingesetzt werden.
Und ehrlich gesagt, also Gateway wird sich touristisch nicht vermarkten lassen. Gateway ist ja diese in Aussicht genommene, wiederum internationale Raumstation in Mondnähe, von der aus dann Landeoperationen auf dem, hauptsächlich kümmert man sich um den lunaren Südpol, dann unternommen werden können. Und wenn man, ich habe da jetzt eine Schnittzeichnung von dem Habitationselement, also vom Wohnzimmer sozusagen der Astronauten, Astronautinnen gesehen, das ist ein 10 Kubikmeter freier Raum und eine Telefonzelle als Schlafkompartiment. Also das ist, da muss man schon Abenteuercharakter haben, um das als Tourismus dann noch zu empfinden.
Ja, also ich glaube auch, das wird sich auf jeden Fall erstmal an dem Low Earth Orbit konzentrieren. Also jetzt haben wir ja erstmal die suborbitalen Flüge, die natürlich auch in einer anderen Preisklasse liegen als eine, ja, als die 50 Millionen in den Low Earth Orbit oder. Und dann gibt es die kurzen Flüge mit SpaceX, was ja Elon Musk jetzt im Herbst auch schon plant, die eben 3-4 Tage im Low Earth Orbit bleiben in der Kapsel. Und ich glaube nicht nur in den USA, sondern auch auf jeden Fall in China kommerzielle Infrastrukturen im Low Earth Orbit wiederfinden.
Frau Kessler, wie ist das? Ohne Kooperation kommen Sie ja auch nicht aus. Sie haben es ja jetzt auch schon ein paar Mal angedeutet. Wie wollen Sie Ihre Astronautin ins All fliegen? Wer baut die Rakete, das Modul?
Ja, also wie gesagt, wir wollen mit SpaceX fliegen. Macht ja auch die ESA und viele andere inzwischen. Wir haben mit Axiom eine sehr enge Beziehung, auch mit dem Michael Lopez Alegria, der uns immer wieder sehr unterstützt hat, auch im Vorfeld, in den Vorbereitungen der Mission. Und wir haben eine Option für einen Sitz, sobald die Finanzierung steht. Nur was eben nicht kommerziell zu machen ist, in Europa zumindest, sind die Flugtickets, die Flugkosten aufzubringen, die 50 Millionen, die das Ticket ins All kostet. Das heißt, die werden auf jeden Fall aus Steuergeldern staatlich finanziert werden müssen. Entweder in Kooperation mit der ESA oder als direkte deutsche Mission, um einfach da ein Symbol zu setzen und zu sagen, wir sind auch im All für die Gleichberechtigung und schaffen auch gleiche Chancen für Männer und Frauen.
Aber ich weiß nicht, ob man das aus Steuergeldern wirklich finanzieren muss, Frau Kessler. Also da, glaube ich, muss man wirklich vorher drüber diskutieren, wer eigentlich dann dafür zuständig ist, dass Astronauten und Astronautinnen ausgewählt werden und ins All geschickt werden. Wir haben jetzt auch so einen Zungenschlag in der Diskussion, als ob das ohne Weiteres einfach alles so möglich ist. Man kauft sich das Ticket, man setzt sich da rein und fliegt dann zum Weltraumhotel. Ich glaube, man muss wirklich nochmal ganz klar sagen, Weltraum-Business, Raumfahrt, bemannte astronautische Raumfahrt, ist ja ein Hochrisikogeschäft. Und selbst wenn da nur alle 100 Starts irgendwie was schief geht, dann würde das wahrscheinlich bei einem Unglück, das nicht auszuschließen ist, das ganze Business so in Verruf bringen und schädigen, dass so manches Geschäftsmodell dann wie eine Blase zerplatzt. Und da muss sich jeder drüber im Klaren sein, der da investiert. Und da muss sich auch jeder drüber im Klaren sein, der da mitfliegen möchte und sein Geld da drauf setzt.
Das ist ja ohnehin die Frage, über die wir noch lang und breit diskutieren müssten eigentlich. Irgendwann stellt sich ja die Frage, wem gehört der Weltraum? Kann da eigentlich jeder machen, was er will? Gibt es da Regularien?
Naja, es gibt den internationalen Weltraumvertrag aus den 60er Jahren, ich glaube 67, ist er abgeschlossen worden. Der fußt ja auf einer langjährigen Diskussion im Weltraumausschuss oder im Ausschuss für Weltraumfragen der Vereinten Nationen. Also da gibt es ja schon solche Diskussionen. Dieser Ausschuss ist auch nicht damals nur irgendwie am Arbeiten gewesen. Den gibt es bis heute. Das Sekretariat sitzt in Wien. Da gibt es regelmäßig dann auch Konferenzen, bei denen die Inhalte dieses Vertrags jetzt auch überdacht werden, ob man da vielleicht mal ein neues Dokument braucht, weil man natürlich in den 50er Jahren einen ganz anderen Blick auf diese Dinge hatte als jetzt heute. Also, dass da kommerzielle Player mit an Bord sind, das hat man sich damals natürlich nicht ausmalen können. Ich glaube schon, durch dieses Aufkeimen einer gewissen kommerziellen Nutzung, zumindest des erdnahen Weltraums, braucht man da auch neue Regelungen und müsste darüber nachdenken, dass man zweckmäßige Regelungen hat. Und das ist bislang noch nicht geschehen. Das ist ein Defizit, da muss man dringend ran.
Herr Ewald, geht es da um handfeste geopolitische Interessen auch?
Ich komme da von der anderen Seite. Also erstens, die Möglichkeit, in den Weltraum zu starten, gefahrlos in den Weltraum zu starten, wird zunehmend vermüllt durch die Einbringung von vielen Trümmerteilen in auch wichtige Orbits. Wir merken das bei der Internationalen Raumstation. Die Ausweichmanöver haben sich verdoppelt in den letzten Jahren, die wir fliegen müssen, um solchem Weltraummüll auszugehen. Also das ist ein wichtiges, legales Thema, was man hochbringt, soll man auch verantwortungsvoll wieder runterbringen können. Das andere ist der planetare Schutz. Wenn wir hemmungslos Ressourcen auf dem Mond später auf dem Mars ausnutzen wollen. Vielleicht vernichten wir da Hinweise auf die wichtigen Fragen, die wir zum Beispiel auf dem Mars klären wollen. Gab es Protoleben auf dem Mars? Was ist die geologische Entwicklung des Mars gewesen, die den Mars heute von der Erde unterscheidet? Alles das sind ja Fragen, die unberührte Oberflächen brauchen und nicht gleich mit der Keule der Kommerzialisierung Abbau von irgendwelchen Rohstoffen, die sich dann verkaufen lassen. Also das sollte ein Weltraumvertrag sicherlich auch mit Sanktionen und Durchgriffen dann ermöglichen.
Der Weltraum nicht nur als Geldquelle für Weltraumtourismus, sondern auch als Produktionsort, als Ressourcenlieferant. Ist das denkbar, Herr Gradwohl?
Ja, in dem nächsten Schritt vielleicht schon. Ich glaube, in dem übernächsten Schritt. Der nächste Schritt ist ja, dass im Moment schon diese großen Satellitennetzwerke aufgebaut werden, von SpaceX beispielsweise, auch von der Tochterfirma, die Jeff Bezos gegründet hat, von Amazon. Also da geht es darum, dass Tausende von Satelliten Breitbandinternet auf die Erdoberfläche bringen.
Das müssen Sie vielleicht wirklich kurz mal erklären. Mhm. Starlink heißt, glaube ich,
Starlink heißt das SpaceX-Projekt.
Das sind ja tausende Satelliten, die da in die Umlaufbahn gebracht werden sollen. Genau. Und ich glaube, die Anträge belaufen sich auf mehrere 10.000, die in den nächsten Jahren dann auch hingebracht werden sollen.
Ja, wenn man alles zusammennimmt, bis zu 30.000, 40.000, ich glaube 12.000 ist eher so die konkrete Zahl für die nächsten Jahre. Aber man muss sich immer klar machen, in den ersten 50, 60 Jahren Raumfahrt haben wir insgesamt, glaube ich, so 4.500 Satelliten ins All gebracht. Und jetzt kommen auf einen Schlag innerhalb weniger Jahre nochmal und viel mehr dazu. Und das ist so der nächste Schritt der kommerziellen Entwicklung des Alls. Das hat dann nichts mehr mit astronautischer, bemannter, befrauter Raumfahrt zu tun, sondern das ist schlichtweg dann ein technischer Nutzungsraum. Das hat sich ja die letzten Jahre schon abgezeichnet, dass das der große Anspruch ist an diesen erdnahen Weltraum, dass man den technisch einfach erschließt, dass man den technisch nutzen will und dass es da auch interessante Möglichkeiten gibt. Und nicht umsonst macht SpaceX dieses Geschäft eifrig mit, weil da lässt sich dann auch richtig gut Geld verdienen.
Also Elon Musk mit dem Starlink-Netzwerk, wenn ich das richtig verstanden habe, will er vom Weltraum aus die gesamte Weltbevölkerung mit Breitband-Internet versorgen. Also die Erde mit Hilfe von Starlink quasi gesteuert aus dem All, noch dazu von einem einzigen Unternehmen. Das bietet natürlich, Frau Kessler, auch reichlich Platz für Verschwörungstheorien. Da sind wir wieder beim Weltraumrecht, das in den nächsten Jahren, Jahrzehnten wahrscheinlich sehr wichtig werden wird, oder?
Ja, also für Verschwörungstheorien bin ich eigentlich gar nicht zu haben. Aber beim Weltraumrecht, da gebe ich Ihnen recht, das ist natürlich ein wichtiges Thema. Und der Herr Gradwohl hat es ja schon angesprochen, das Copus Office in Wien kümmert sich darum, das ist bei der UNO angesiedelt und da gibt es regelmäßige Treffen, wo genau darüber diskutiert wird, wie viel Kommerzialisierung darf im Weltraum passieren und wie viel muss der Weltraum, genauso wie vielleicht die Antarktis oder sonst kaum mehr Gebiete, der untere Meerboden vielleicht, geschützt werden von kommerziellen Aktivitäten, von der Ausbeutung durch einzelne Unternehmen oder durch Monopole.
Mhm. SWR 2 Forum, Branson, Bezos, Musk und Co., das Milliardengeschäft mit dem Weltraum, darum geht's heute. Wir müssen so langsam zum Schluss kommen. Stephen Hawking hat prophezeit, in spätestens 100 Jahren ist Schluss mit der Erde. Die Menschheit müsse sich andere Planeten suchen, um zu überleben, beispielsweise den Mars. Davon zeigt sich auch Elon Musk fasziniert. Das hat mal so den Eindruck, das ist sein großes Projekt. Ist das eigentlich irgendwann realistisch, diese Vorstellung von der interplanetarischen Menschheit? Ich frage mal zuerst den Astronauten, Herr Ewald.
Also wenn ich gesehen habe, mit wie viel Mühe man mich ins All geschossen hat, 300 Tonnen Treibstoff, und da ist auch noch nichts in Sicht, was das jetzt wesentlich effizienter macht, also weder Elektrokanonen noch Weltraumfahrstühle, dann muss ich sagen, richten wir uns doch bitte erstmal auf viele, viele Generationen hier unten auf der Erde nochmal lebenswert ein. Und das ist ja wieder die Botschaft, die wir schon am Anfang gesagt haben, dass am besten geht das, indem man die Perspektive von über der Erde einnimmt und sagt, was ist denn da los global? Wie hängt das zusammen? Wie hängen große Wetterphänomene oder Meeresströmungen, die geändert werden durch Klimawandel, miteinander zusammen? Und da sieht man, dass die Erde gar nicht so groß ist. Also 90 Minuten einmal rum ist schon eine erzieherische Maßnahme für viele, die denken, das hat alles keine Folgen. Und was den Mars angeht, der ist so unwirtlich. Also da jetzt irgendwelche Terraforming-Gedanken jetzt schon zu äußern, das ist also ziemlicher Unsinn. Abgesehen davon, dass wir dann vielleicht dasselbe anstellen, was wir auf der Erde schon fast falsch gemacht haben. Ich bin ein Kind, was groß geworden ist mit dem Club of Rome. Da hieß es, also die Menschheit hat dank Ozonloch und ähnlichen Ressourcenausbeutung jetzt gerade nochmal 30, 40 Jahre guten Lebens vor sich. eine solche Prognose führt ja auch zu Änderungen. Und das habe ich gesehen, denn der Club of Rome, dessen Forderungen sind heute allgemeingut eigentlich und ins Bewusstsein übergegangen. Hoffentlich wird es dann auch mit diesen Prognosen, die wir heute haben in Richtung Klimawandel, ich folge da nicht. So eher sehe ich ihn eher dann auch Stephen Hawking, der das Ganze also ins Chaos dann sozusagen münden lässt.
Ja, ich bin da natürlich wieder mit meinem Pioniergeist am Start und sage, ich hoffe schon, dass ja unsere Generation, dass ich das noch erleben darf, dass die ersten Menschen auf dem Mars landen. Ich glaube, das wird nochmal eine ganz andere Entwicklung auch für die Menschheit, auch auf der Erde bedeuten, wenn wir wirklich auf nicht nur auf einem erdnahen Trabanten landen, sondern wirklich auf einem fremden Planeten. Und es wird ja gerade auch philosophisch und psychologisch gesehen auch einen großen Wandel in unserem Denken und in unserem Wahrnehmen unseres täglichen Lebens, unseres Systems, Universum auch hervorbringen. Also ich würde mich sehr freuen, wenn das in den nächsten 20, 30 Jahren wirklich passieren würde.
Da klingen Sie ja fast schon wie die Drehbuchschreiberin des neuen Star Wars Films.
Wars nicht so möchte utopisch. Ich eigentlich nicht haben, sondern wenn dann Star Trek.
Okay, aber Kriege im und um den Weltraum vorstellbar, über kurz oder lang?
Ich hoffe nicht. Also ich hoffe, dass die Kriege nur so eine Erfindung unserer kleinen Menschheit hier unten auf diesem Planeten sind und interplanetar hoffentlich vernünftigere Lebewesen unterwegs sind, die mehr über das friedliche Zusammenleben wissen, als wir hier bisher verstanden haben.
Darf ich nochmal? Ja. Ich bin auch für die Marslandung und sehe die mir gerne an. Ich hoffe, dass das erste Bild der Menschen vom Mars ein Gruppenbild wird und nicht, dass jemand als erster die Füße oder eine Frau als erste die Füße auf den Marsboden hat. Das bringt nichts. Das ist Quatsch, da diese Historienbücher so zu überhöhen, dass es immer eine identifizierbare Person sein soll. Das sollte schon ein Menschen sein. Aber ich glaube, das wird immer den Charme einer Antarktis-Forschungsstation haben. Das wird also sich sicherlich nicht zu einer blühenden Gemeinwesen auf dem Mars entwickeln.
Das glaube ich nämlich auch. Also, dass da die Begrifflichkeit noch korrekter ausgewählt werden muss. Interplanetar wird das Ganze nicht sein. Das sind dann vielleicht zwei Planeten, die eine Rolle spielen. Mars und Erde, und da gibt es noch ein paar andere, die werden wir so schnell nicht erreichen. Und Gesellschaft ist es in dem Sinne dann auch nicht. Wir schicken eine Gruppe von Menschen dahin, von denen es hoffentlich dann ein schönes Foto gibt. Da bin ich ganz bei Ihnen, Herr Ewald. Und ich finde es eigentlich an der Stelle noch spannender, dann robotisch auch rauszugucken in die weiteren, auf die weiteren Himmelskörper in unserem Sonnensystem und da vielleicht auch nachzuschauen, gibt es denn nicht irgendwo noch einfache Lebensformen? Und das, glaube ich, würde unser Denken noch mal viel radikaler verändern als jetzt eine Gruppe von Menschen, die auf dem Mars landet, wenn wir wüssten, es ist tatsächlich so, dass Leben sich nicht nur auf der Erde entwickelt hat, sondern sehr wahrscheinlich oder auch auf anderen Planeten in unserem Sonnensystem, anderen Monden vielleicht auch in unserem Sonnensystem. Und vielleicht dann eben auch, wenn man das sichergestellt hat, kann man davon ausgehen, dass es auch in anderen Sonnensystemen, in anderen Planetensystemen dieses Universums Leben gibt. Ich glaube, das würde unser Denken nochmal ganz gewaltig verändern.
Schlussfrage in die Runde. Es gibt seit jeher Stimmen, die sagen, es ist ja vorhin auch schon bei uns hier in der Sendung angeklungen, warum in den Weltraum, wenn wir, Herr Ewald, mit der Erde doch ein Paradies haben, mit dem wir eigentlich nur verantwortungsvoll umgehen müssten. Lasst uns lieber die Erde retten, als Milliarden in den Orbit zu schießen. Forschergeist trifft Ethik. Wie sollen wir damit in Zukunft umgehen?
Ähnlich wie es bei der Einführung von Privatfernsehen war, also eine Kontrollinstanz, ob es eine innere Ethik oder eine durch ein Gremium repräsentierte Ethik geben soll, finde ich wichtig. Denn die Ressourcen auf der Erde, Treibstoffe etc., die dann für solche Flüge ins All aufgewendet werden, die sollen sinnvoll verwendet werden. Wir haben noch gar nicht den Aspekt betrachtet, ob da Einträge in die Atmosphäre auch auf die Dauer eine Rolle spielen. Und die gehört nun mal allen. Und wie alle Astronauten betrachten wir das als Privileg, da oben zu sein. Insofern sollten wir diesen Eindruck, dieses Erlebnis dann auch mit den Menschen auf der Erde teilen.
Ich glaube, die Raumfahrt an sich ist wirklich ein Punkt, der ja in uns Menschen wirklich einfach verankert ist. Wir sind neugierige Wesen, wir sind Wesen, die sich weiterentwickeln wollen. Und so hat der Forschergeist schon immer zu neuen Entwicklungen geführt, auch in den vergangenen Jahrhunderten. Und die waren manchmal ja vielleicht auch mehr ethisch fragwürdig, als die Raumfahrt das heute ist. Auf jeden Fall denke ich, dass es einfach auch zur Weiterentwicklung der Menschheit gehört, den Weltraum als nächsten Schritt für die Menschheit zu erschließen. Und ich bin froh und glücklich, dass wir dabei sein dürfen und dass wir das heute erleben können.
Branson, Bezos, Musk und Co., das Milliardengeschäft mit dem Weltraum, das war das SWR2 Forum, mit Claudia Kessler von der Stiftung Die Astronautin, mit dem Astronauten Reinhold Ewald und dem SWR2 Wissenschaftsredakteur Uwe Gradwohl. Herzlichen Dank in die Runde für diese muntere Diskussion, Ihnen allen fürs Zuhören. Mein Name ist Gregor Papsch. Tschüss und einen schönen Abend.